Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
Also das alte Weltdenken ist das größte Problem unserer Zeit. Und vor allen Dingen dieses Retten, Sichern, Verwahren wollen von etwas, was eigentlich schon gar nicht mehr da ist, das ist halt absurd. Es ist jetzt das Zeitalter, um eine neue Welt zu gestalten. Also wie herrlich ist es, dass du und ich hier sitzen können und über die Zukunft reden können, ja, aber wir können sie auch radikal krass beeinflussen gerade. Wir können es komplett neu bauen und das ist doch für mich so, wie kann man da nicht mitmachen wollen? Das ist ja Wahnsinn.
Propaganda for the Good, das ist der Titel des neuen Buches von Jannes Johannmeier, einem der spannendsten Kommunikatoren und PRler in Deutschland. Jetzt ist er wieder da in Folge 382 des New Work Chat Podcasts und wir schauen rein, was er mit dem Buch vorhat und wozu er uns aufruft. Mein Name ist Gabriel Rath, ich hoste den New Work Chat Podcast seit 2018, grüße euch aus Rostock City, von der Ostseeküste, aus dem wahrscheinlich schönsten Bundesland Deutschlands, Mecklenburg-Vorpommern. Hier geht's um die neue Arbeitswelt, hier geht's um Menschen, die was ausprobieren, die teilen, wie ihr Weg aussah, es geht also um ihre Stories. Und heute schauen wir also zum zweiten Mal in die Welt von Jannes Johannmeier, der war nämlich vor einigen Jahren schon mal hier in Folge 81 und da hat er über seine PR-Agentur gesprochen, die er vor einem Jahr damals gegründet hatte, die Trailblazers, direkt in Bielefeld City mit einem ganz anderen Ansatz, Kommunikation also auch als Transformationsmethode, als Möglichkeit, Dinge zu verbessern, Dinge auch in Unternehmen zum Laufen zu bekommen und damit eben auch eine Vision zu verfolgen. Es geht um Narrative, auch heute im Gespräch geht es darum, wie entwickeln wir Narrative, wie erregen wir Aufmerksamkeit mit einem neuen Storytelling, das auf Emotionalität setzt und das eben auch, ja, was Gutes bewirken kann, was das genau bedeuten soll, das erklärt uns der Jannes selbst. Er hat also ein Buch darüber geschrieben, das jetzt heute rauskommt am Dienstag und ich hatte natürlich einige Fragen. Er bringt die Dinge ganz gut auf den Punkt, er weiß, wie man Headlines schreibt, er weiß, wie man Texte schreibt, die sitzen. Er hat nämlich jahrelang auch als Journalist gearbeitet bei der Bild-Zeitung in Hamburg, hat dann aber auch einen persönlichen Crash gehabt und ist zurück nach Bielefeld, wo er dann eben die Trailblazers aufgebaut hat. Darüber haben wir mehr in der letzten Folge gesprochen, der 81, da könnt ihr gerne auch nochmal reinhören. Heute geht's also eher um die Zukunft, über das, was er vorhat, über das, wozu er uns ermutigt, gewissermaßen also auch in den Diskurs zu gehen, über Ideen, die wir haben und das Ganze eben auch nicht den Populisten zu überlassen und denen, die auf TikTok und Co. Stimmung machen und antidemokratisch unterwegs sind. Es geht also auch um Politik am Ende des Tages. Ich wünsche euch gute Unterhaltung und viel Spaß und bitte euch, diesen Podcast zu abonnieren. Das wäre wirklich wichtig, denn so zeigen wir nicht nur den anderen Podcasts da draußen, dass hier was Cooles passiert, dank so vielen spannenden Gästen und Gästinnen, sondern wir zeigen es eben auch den Algorithmen. Wir brauchen diese Relevanz, diese Kennzahl, Abos, es ist sehr, sehr wichtig, um überhaupt ausgespielt zu werden. Es gibt ja über 60.000 Podcasts im deutschsprachigen Raum und es hilft wirklich, wenn ihr da einmal raufklickt, das ist schnell gemacht, einmal kurz in eure Podcast-App reingeguckt, auf Abonnieren geklickt und dann verpasst ihr auch keine Folgen. Es gibt nämlich jede Woche Freitag eine neue Folge, mindestens freitags, manchmal dazu auch noch dienstags, so wie heute, wenn ein wunderschönes Buch erscheint. Das ist dann natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Propaganda for the Good mit Jannes Johannmeier, jetzt hier im New Work Chat Podcast. Viel Spaß!
Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Jannes wieder da ist. Schöne Grüße aus dem hohen Norden, aus Rostock City.
Ja, die nehmen wir doch in Bielefeld gerne in Empfang, die Grüße. Danke, dass ich wieder da sein darf, mein Lieber.
Schön, dass du wieder da bist. Ich habe mal nachgeguckt. November 2021 war das. Es wird Zeit, dass wir mal wieder schnacken.
Ernsthaft? Meine Güte. Mhm. Das heißt ja auch, ich bin viel älter geworden. Das ist ja auch schlimm.
Ob du auch weiser geworden bist, das werden wir heute mal herausfinden. Worüber wir auf jeden Fall sprechen wollen, ist dein neues Buch, Propaganda for the Good. Vielen Dank schon mal, dass du es vorab mit mir geteilt hast. Ich habe natürlich einige Fragen dazu. Aber ich hoffe, dir geht's heute erstmal gut. Du sitzt in deinem eigenen Podcast-Studio. Das ist doch schon mal schön, wenn man so ein Setup hat, dass man dann richtig gut reinstarten kann.
Ja, davon sollte man ausgehen, ne? Dass das funktioniert. Ja.
Wie geht's dir heute so? Du bist kurz vor Buchrelease. Bist du ein bisschen aufgeregt, wie die Resonanzen sind?
Ja, ich weiß gar nicht, welches Adjektiv genau. Aufgeregt gehört sicherlich dazu, aber bald ist ja die Launch-Party. Beziehungsweise jetzt blicke ich darauf und eigentlich sollte Launch ja bedeuten, es geht los, ne? Aber für mich fühlt sich eher an wie so ein Abschluss dieses Buchprozesses zumindest. Und dann ist es da auf der Welt. Also es fühlt sich irgendwie eher an wie ein Abschluss. Ja, weiß ich auch nicht, warum das Gefühl so richtig so ist, aber ich glaube, ich brauche es für mich, weil es natürlich schon, ja, auch jetzt schon relativ divers diskutiert wird, obwohl es noch nicht mal zu lesen ist, so richtig.
Aber so soll es ja auch sein, dass man ins Gespräch kommt. Auch das ist ja Thema des Buches. Für die, die dich nicht kennen, sei natürlich nochmal unsere erste Folge empfohlen. Das war Folge 81. Da ist also schon einiges passiert seitdem. Da wart ihr ungefähr ein Jahr unterwegs, ne? So im November 21.
Ziemlich genau. Oktober 2020 gegründet, ja.
Ja, Janis, für die, die dich nicht kennen, darfst auch du nochmal meiner mittleren Tochter die Einstiegsfrage hier im Podcast erklären. Die spricht ja hier immer noch fleißig das Intro ein und introduced meine Gäste. Und ich würde auch dich mal bitten, ihr zu erklären, Klammer auf, sie ist 12 Jahre alt, Klammer zu, was du eigentlich so machst.
Ich versuche mit der Kommunikationsagentur und mit meinem Team Leute und Unternehmen und meinetwegen auch die Politik so zu übersetzen, dass Leute Spaß und Freude daran haben, zuzuhören und Lust auf Mitmachen haben.
Und wie bist du dazu gekommen? Würde sie jetzt vielleicht weiterfragen, wie kriegt man so einen Beruf, wie erlernt man den?
Ja, das würde Erlernen voraussetzen, ne? Also ich glaube, man sammelt da so ein paar Puzzlestücke zusammen. Das ist einmal natürlich eine prägende Zeit bei Bild, die ich mitgenommen habe, wo es halt wirklich um Hardcore-Geschichten erzählen geht. Und dann einmal bin ich in das Zukunftsbecken Founders Foundation gefallen, was mittlerweile dann fast 10 Jahre her ist. Da ging es um Themen wie Technologie, Transformation, Change, all das und Startups. Und diese beiden Essenzen plus meine Persönlichkeit, die man ja sich auch nicht erlernt, die man ja irgendwie hat, die sich ausprägt, vielleicht dann die drei Dinge zueinander plus wunderbaren Mitgründern haben dann zu den Trailblazers geführt. Und ja, das sind eigentlich so ein bisschen die Essenzen der letzten Jahre oder Jahrzehnte, ja, so gesehen. Ja.
Also was würdest du Kindern oder Jugendlichen mitgeben, die Bock auf sowas haben? Wie orientiert man sich da richtig eigentlich?
Oh, das ist so eine schwierige Frage. Ich würde eigentlich im Zweifel sagen, das kannst du so in der Form leider nicht erlernen, weil die Themen so dynamisch sind. Eigentlich, wenn du jetzt irgendwas im Bereich, sage ich mal, gut in der Schule sind Medien und Kommunikationswissenschaften ja eigentlich kein Thema, ne? Deutsch vielleicht.
Ja, aber leider.
Wenn du da eine Begeisterung für hast, ist Deutsch schon mal gut. Aber danach muss ich ganz ehrlich sagen, nahezu kein Studienkonzept oder Ausbildung würde mich davon überzeugen, dass das irgendwie für die Zukunft vorbereitet, weil es eigentlich nur darauf vorbereitet, maximal was in der Gegenwart ist, aber in einer Welt, die sich so rasant entwickelt, gerade in diesem Bereich der Kommunikation und Technologie darum, macht eigentlich alles gar keinen Sinn. Da geht's nur übers Machen und insofern, ob das dann Praktikum ist oder selber ausprobieren, eigentlich ist die Frage insofern schon falsch rumgestellt. Es ist ja eigentlich eher, was sollten wir eigentlich von den 16-jährigen super erfolgreichen TikTokern mitnehmen? Also die sollten uns das ja erklären, vielleicht dürfen wir dann Praktikum machen, weil die werden uns auf Sicht auf dem Bereich gesehen, also wenn wir es auf Social Media mal fokussieren, so dermaßen überragen. Also da dürften wir eher um Praktikum betteln, glaube ich.
Gibt es ja übrigens ein cooles Ad-Tech-Startup, Digital School Story. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die arbeiten ja mit TikTokern zusammen, mit Influencern und die gehen dann an Schulen und arbeiten dann mit den Schülern und Schülerinnen zusammen und schauen eben genau, wie können wir jetzt eigentlich Geschichten erzählen und zwar so, dass es zeitgemäß ist. Also es ist viel zu tun. Schlag mal so ein bisschen die Brücke langsam auch zu deinem Buch. Wann hattest du eigentlich die Idee, mal ein Buch zu schreiben?
Die hatte ich schon ein paar Jahre länger in mir drin, aber in der Schublade ganz hinten. Und ich sag mal, im Laufe des letzten Jahres, also 2025, kam eins zum anderen, so wie das meistens in meinem Leben passiert als Sonntagskind. Mich fragt jemand von einem Verlag, ey Janis, du bist doch so spannend, bla 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 bla, willst du nicht mal ein Buch schreiben? Und ich so, oh, Schublade muss ich kurz finden, aber ja, grundsätzlich schon. Das war dankenswerterweise auch zu einem Zeitpunkt, wo ich an meine Annahmen und an meine Grundgedanken nicht nur irgendwie ja, wie soll ich sagen, nur so vorsichtig geglaubt habe, sondern ich wusste schon, dass sie funktionieren, weil die Trailblazers eigentlich 1:1 das sind, was das Buch sagt. Das Buch geht nicht um die Trailblazers 0,0, um die Agentur, aber diese Grundannahmen, die Mechaniken dahinter, wusste ich jetzt ja dann so seit fast 5 Jahren, dass wir damit mehr oder weniger teils beispiellose Erfolge gefeiert haben. Also wusste ich, deine Gedanken funktionieren auch. Also es ist nicht nur Theoriegeschredder und ich würde mir eine Welt wünschen, in der Menschen fliegen können und Papageien und Fische auch mit mir reden können, sondern da ist Substanz drin und eine Tiefe und es funktioniert so verdammt viel besser hier und da. Und dann war für mich eigentlich, kam alles zusammen. Jemand, der wollte, dass ich ein Buch schreibe. Ich konnte mir vorstellen, ein Buch zu schreiben und ich wusste, dass das, was ich dann da mache, auch in der Realität funktioniert.
Aber man muss auch die Zeit dafür haben, ne? Das schreibt sich nicht so nebenbei. Wie bist du es denn angegangen? Hast du dir da Zeit rausgenommen oder hast du es nebenbei realisiert?
In meinem Leben gibt es eigentlich kein Nebenbei. Wenn ich was mache, dann mache ich das halt einfach. Und das Nebenbei ist eine Wertung von außen. Keine Ahnung, ich fühle nichts nebenbei eigentlich. Ich mache alles mit aller Entschlossenheit. Für mich war nur klar, dass ich bleib da mal im Musikbild, auf jeden Fall mit jemandem arbeiten möchte, Ghostwriter, der das Game versteht. Weil, wie du schon gesagt hast, es ist mein neues Buch, aber es ist auch mein erstes. Mhm. Also es gibt keins.
Die erste Platte.
Es ist die erste Platte. Und naja, du hast eben auch über Podcast-Studio geredet. Ein Buch ist mehr als irgendwas zu schreiben und dann wird das gedruckt. Genau wie ein Musiker nicht einfach nur sein Lied trällert und dann kommt es in die Charts. Oder es hört dann auch gar keiner, nicht nur Charts, also ich denke noch nicht mal in Erfolgen, sondern naja, was soll das bringen, wenn man einfach nur vor dem Lied trällert. Und dementsprechend war für mich klar, wenn ich es mache, dann professionelles Setting, dann jemand, der das Game versteht, der quasi wie ein Beifahrer und Co-Pilot das ganze Ding mit mir durchzieht und Verantwortung übernimmt, und das war für mich entscheidend. Und ansonsten habe ich mir dann halt gesagt, okay, ambitioniertes Ziel gesetzt. Ich wollte im halben Jahr fertig sein, mit volle Pulle. Egal wann, Hauptsache ich mach's. Habe ich auch ganz gut geschafft. Es hat am Ende 8 Monate gedauert und es war auf jeden Fall energetisch so, dass es nicht überfordert hat, zeitlich eigentlich überhaupt nicht reingepasst hat und ich am Ende auch fast verzweifelt wäre. Aber ehrlicherweise liebe ich solche Momente, weil dann weiß ich, dass ich noch lebe und dass ich meine eigenen Grenzen finde. Also insofern, gute 8 Monate hat es mich gekostet.
Denn man muss ja auch noch dazu sagen, seit unserer letzten Podcast-Folge bist du ja auch noch Vater geworden. Wir sind jetzt beide Väter.
Ja, Papa und Papa leben macht auch Spaß. Vater werden ist ja erstmal...
Super, ne? Vater werden geht, aber Vater sein ist schwerer.
Ja, genau, wollte ich mal sagen, Zeit im Rest vom Papa werden ist jetzt eher überschaubar. Aber das Thema Papa leben ist mega, ich liebe auch Familie. Bei uns ist das halt wirklich alles eine Mischpok, ne? Also es ist alles miteinander verheiratet. Meine Frau ist dann quasi auch mit meinem Buch dabei, das zu supporten. Und ich sag mal, meine Tochter Kali quasi auch. Das ist wirklich bei uns alles. Wir haben irgendwie, da folgen da gemeinschaftlich einer Vision. Und da sind tausende von Dingen weiterhin passiert, ne? Aber es ist für mich eigentlich alles kein Nebenher oder Parallel. Es ist eigentlich alles Ausdruck dieser einen Vision, dieses einen Hinarbeitens. Und deswegen fühlt sich auch alles sehr richtig an. Auch wenn sicherlich manchmal Menschen sagen könnten, das ist aber sehr, 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 sehr viel. Ist sehr, sehr viel, aber ich finde das gut.
Wir haben im letzten Podcast ja deine Story beleuchtet, also das, was du auch in Hamburg erlebt hast bei der Bild und wie du auch dazu gekommen bist, die Trailblazers zu gründen. Kannst du denjenigen, die euch noch nicht kennen, nochmal erklären, was ist das Besondere an den Trailblazers? Das, was sich dann am Ende ja auch im Buch manifestiert.
Also wir gehen davon aus, dass Kommunikation der Anfang und die Basis für Wandel ist. Das bedeutet, Kommunikation, kommunikative Maßnahmen, Storytelling, Narrative zieht bei uns durch die gesamte Wertschöpfungskette mit unseren Partnern, die uns Aufträge geben. Also wir sind nicht nur das Lametta-Konfetti am Ende eines Prozesses, so, ey, wir haben jetzt das und das, schmeißt mal coole Kommunikation drauf. Wir denken das komplett mehr oder weniger aus dem Geschäftsmodell heraus mit den Partnern. Und sind dann im Storytelling wiederum für diese Sachen, weil das oftmals fast immer Zukunftsthemen sind, die keiner so richtig auf dem Schirm hat, sowas wie Quantencomputing, sind wir sehr radikal im Storytelling und erzählen wirklich ganz, ganz große, mutige Geschichten und trauen uns auch, die mit unseren Partnern knallhart durchzuziehen, ohne letztlich Kompromisse zu machen. Und wir versuchen wirklich mit Kommunikation das ganz große Rad zu bewegen und das nicht einfach nur so als Schmiermittel oder irgendwie so nice to have und naja, es ist ja nett. Für mich ist Kommunikation Macht, in dem Fall im positiven Sinne, Sachen zu gestalten. Wenn Menschen nicht an dich glauben, an deine Vision glauben, an dein Produkt glauben, an das Geschäftsmodell verstehen, hast du gar keine Chance, egal wie gut es in Wirklichkeit ist. Also das geht darum, wirklich eine Wahrnehmung zu kreieren, der Menschen vertrauen können. Und da sind wir sehr, sehr, sehr klar und nehmen da eigentlich auch irgendwie kein Blatt Papier vom Mund, auch in der Kommunikation mit den Auftraggebenden nicht. Weil wir eben sagen, hey, ihr habt mit uns die Zutat, mit uns stellvertretend für herausragende Kommunikatoren, die Möglichkeit, die Welt neu zu erfinden. Und wenn wir das nicht so angehen, dann macht es eigentlich gar keinen Sinn, Schritt 1, 2 und 3 zu machen.
Denn es gibt ja viele PR-Agenturen, die versuchen einfach nur die Story zu platzieren, um am Ende natürlich auch Image auszubauen, Verkäufe zu fördern etc. Aber ihr habt ja einen anderen Antritt, ja, ihr habt ja eine Vision, ihr wollt ja etwas zum Besseren bewegen mit der Kommunikation. Ich weiß, dass wir da letztes Mal auch drüber gesprochen haben. Es gibt ja auch noch ein, zwei andere PR-Agenturen, die sich vielleicht auch gar nicht mehr so gerne Agenturen nennen. Ne? Schöne Grüße zum Beispiel an den Sacher, die auch einfach sagen, wir haben da was vor, wir wollen da was bewegen. Erlebst du das in der PR-Branche schon auch mehr oder seid ihr nach wie vor eher Außenseiter?
Ja, auch 5 Jahre danach, nach unserem Podcast quasi, ist mir diese Branche eigentlich immer noch ziemlich egal. Also wirklich, das ist eine Clusterung, die ist da. Ich kann nur sagen, wie wir ticken, wie wir funktionieren, wie auch das Geschäftsmodell bei uns funktioniert, die Effizienzen, die wir haben, die Performance, die wir haben, das liegt einerseits an uns, aber sicherlich auch daran, dass die anderen anders sind. Mhm. Also es macht uns viel einfacher teilweise. Ne? Wirklich viel einfacher, weil sie einfach, es ist echt, ja. Eine shady Branche, glaube ich, wenn man das mal so immer noch betrachtet, hat sich nicht viel dran geändert. Und ich glaube, das hilft gerade, die aktuelle Zeit hilft uns sehr. Und diese radikale Fokussierung auf Zukunftsthemen haben die meisten eigentlich auch nicht. Ich fühle mich da immer noch schon sehr einzigartig in der Branche. Und ich glaube auch in der Massivität, wie wir mittlerweile unterwegs sind, was wir für große Bretter nutzen dürfen, um noch größere Dinge zu bauen. Ich glaube auch nicht, dass da noch richtig viele irgendwie diesen Weg gehen wollen, weil wir immer noch so, wie soll ich das jetzt sagen, wir sind mit unseren Grenzen halt so überhaupt nicht happy, also gar nicht vor so, also gar nicht, weil es so sich so gefährlich oder unangenehm anfühlt, sondern ey, für mich ist sowas von Day One so und da gibt's noch unglaublich viel zu gestalten und wie wir jetzt aufgestellt sind, ist eigentlich alles möglich und die jetzigen Grenzen, die sind sicherlich in 2 Jahren längst nicht mehr da. Und ich hoffe, dass viele von bestimmten Agenturen auch nicht mehr da sind, weil tatsächlich, wenn ich hier so ein bisschen reflektiere, viele Dinge davon echt, die es auch sehr schwer gemacht haben in der Wahrnehmung, das muss man wirklich sagen, da sind so viele Flöcke eingeschlagen worden in irgendeiner Form, die es diesen Bereich irgendwie viel zu klein gemacht haben. Und das ist, glaube ich, nicht unbedingt förderlich und das ist sicherlich noch in vielen Köpfen der Menschen drin. Aber diejenigen, die es verstanden haben, wie es heutzutage funktioniert, die haben, glaube ich, die würden sich totlachen, wie diese Welt da funktioniert. Insofern passt es für uns eigentlich alles ganz gut.
Was man natürlich von außen immer schon erlebt hat, war auch deine Kommunikation, auch ganz stark auf LinkedIn. Wie viele Gedanken hast du dir über deine Kommunikation gemacht und wie viel ist einfach intuitiv rausgeflossen, einfach so? Also wie viel Plan steckt drin, ist so die Frage, ne?
Es gibt 2 Arten, das zu beantworten. Ich habe einen ganz großen Plan, weitergehend zur Vision. Diese Vision speist sich aber aus meinem fließen lassen. Das schließt sich also nicht aus. Ich bin sehr intuitiv, ich bin sehr emotional. Ich mache mir nicht zu viele Gedanken. Ich liebe meine Naivität. Also ich würde mal sagen, beides gleichzeitig. Und ja, ich kann auch extrem berechnend sein, sollte man in der Kommunikation ja aber auch, weil man ja etwas erreichen will, was über Jahre trägt und ein Bild in den Köpfen verändert, über Jahre hinweg. Also ja, total intuitiv, total gefühlsgetrieben. Keine Angst auch vor Gegenwind. Gleichzeitig aber auch Wissen.
Hast du den schon mal richtig bekommen? Also so.
Ja, klar. Also natürlich. Also da kannst du auf ganz viel.
Ich meine, du spielst ja auch so ein bisschen mit dem Bild New Work Weirdo und das muss nicht jeder gut finden. Ne? Das eckt auch mal an. Aber gab es richtig mal auch so Kontra, wo du, was dich auch beschäftigt hat?
Der zweite Nachsatz ist das Problem. Ja, es gab krass Kontra, hat mich beschäftigt. Nein. Also, wie soll ich sagen, wenn deine Familie beleidigt wird oder da auch Sachen kommen wie, du bist so schlimm wie die ganzen Arafats in unserem Land, ja, da trifft dann schon Bereiche, wo du so denkst, okay, wo bin ich hier gelandet? Aber am Ende, ja gut, wir sind halt Menschen, ne? Ich glorifiziere Menschen nicht so sehr, wie wir das gerne auch in dieser New Work Bubble und Wirtschaftsbubble machen. Insofern einerseits, die sind alle so toll und wir müssen nur das Gute sehen. Ja, tue ich auch 100%, aber ich weiß auch, dass zum Gutsein das Bösein dazu gehört, also fair enough. Und genauso ist für mich auch voll okay, dass Menschen keine Ratio-Roboter sind und auch mal ihre Gefühle rausballern. Und manchmal höre ich so eine Sachen und denke mir, na gut, ja, wer weiß, aus welcher Situation heraus und naja, sind wir wirklich alle frei vor bestimmten Gedanken. Insofern mache ich es mir da ein bisschen einfach. Jetzt hier und da tatsächlich kam die Frage auf, weil ja das Buch auch sich ein bisschen da wendet, so wie kriegen wir die AfD so poliert, dass wir gegen sie gewinnen können. Ja, dann kam schon die Frage, ja, jetzt hast du keine Angst, über die Straße zu gehen. Nein, habe ich nicht. Auch wenn ich offen da Stellung beziehe. Aber wer Angst hat und die Welt verändern will, naja. Aber nichtsdestotrotz, ja klar, ich feiere das aber auch nicht, macht mir auch keinen Spaß, wem auch. Aber wenn man etwas erreichen will, gehört das eben dazu, dass es Gegenwind gibt. Und wenn du weißt, du kriegst Gegenwind, dann solltest du den Gegenwind nutzen für deine Flügel und weiter hochsteigen. Also diese Angst vor Shitstorm und Konfrontation, die sehe ich nicht, weil ich sie sehe als notwendiges, meinetwegen übel oder auch teilweise bereichernd. Insofern locker.
Der Buch heißt Propaganda for the Good. Lass uns doch auch nochmal erklären, was Propaganda eigentlich ist. Das ist ja schon ein älterer Begriff, der geht auch auf ein Buch zurück. Vielleicht kannst du uns das mal aufmachen, was sich dahinter verbirgt eigentlich.
Ja, der Urvater, sagt man so, ist Edward Bernays von Propaganda. Der hat das Buch quasi auch schon mal so geschrieben. Also nicht so wie meins, aber die Urgedanken da drin und die meisten Kommunikatoren beziehen sich eigentlich die, wie sie alles gebaut haben, oftmals darauf, also nicht wissentlich wahrscheinlich, aber die Systemik. Manche machen das aber natürlich nicht besonders gut oder haben es auch nie so richtig verstanden, was, glaube ich, damit gemeint ist. Aber gut, habe ich ja eben schon gesagt, gut für uns. Für mich bedeutet Propaganda erstmal nur, dass es ein Werkzeug ist. Ne? Jeder, bei jedem läuft ja, glaube ich, gerade ein Kino ab, ne? So krasses Storytelling und das ist doch irgendwie, fühlt sich so ein bisschen an wie Lügen und dann noch gefährlich, Drittes Reich, SED, Propaganda für die Menschen.
Ist ja negativ konnotiert auf den ersten Blick, ne?
Ja, genau. Aber das ist so, als wenn du über die Spaltung des Atoms redest und nur die Atombombe vor Augen hast, die irgendwie halb Japan zerfetzt und nicht erkennst, dass dadurch die Spaltung des Atoms auch an Atomenergie möglich wurde. Ja, also die vermeintlichen Good Guys, die ja teilweise sehr akademisch und schlau sind, könnten sich das ja auch mal fragen. Also ist das wirklich Propaganda ein böses Werkzeug oder machen wir Menschen das dazu? Und für mich ist Propaganda erstmal nur eine wirkliche Vision entwickeln, eine Utopie von der Welt entwickeln und alles darauf auslegen, dass diese Vision wahr wird. Und Kommunikation ist dann natürlich ein Riesenvehikel, weil du hast ja gar nichts Rationales, sondern du willst ja irgendwo hin, was in 10, 20, 30 Jahren die Realität wird. Also da helfen dir Fakten wirklich nur sehr, sehr, sehr bedingt. Und das aber radikal durchzuziehen, das kannst du in die Politik ziehen. Die reden ja auch über die einzelnen Bereiche und Unternehmen tun das genauso, immer über einzelne Bereiche. Es geht doch um ein Gesamtbild. Du kannst ja nicht isoliert über Rente reden und isoliert über Migration und isoliert über Infrastruktur und Bildung. Also übertragbar auf jedes Unternehmen in unterschiedlichen Clusterungen. Wenn du kein Gesamtbild hast, lohnt sich das Eintauchen in die Einzeldinge überhaupt nicht. Und das meine ich damit. Einen Leitstern wirklich aufs Radikalste durchziehen, den mit Emotionen anreichern, den mit Menschen wirklich erlebbar machen und das mit Wiederholung und griffigsten Botschaften einer ganz, ganz simplen Form des Geschichtenerzählens und dann hast du eine Chance, weil das wiederum, Propaganda for the Bad, machen die das ja par excellence, da muss ich nur kurz an Donald Trump und AfD denken. Und schon weiß ich, glaube ich, ungefähr, wie die es for the bad extrem gut machen. Nur solange wir uns als Akademia oder als Elitäre, wir sind so schlau mit Moral und Anstand und sonst wie, einfach da nur pikiert umdrehen und sagen, ja, wie kann man nur? Ja, das ist eigentlich Aufgeben. Aufgeben und Kapitulation, und die, das ist für mich halt unverständlich, dass man so ein krasses Werkzeug, was so unglaublich gut in diese Welt passt, zur jetzigen Zeit, sich einfach verschließt, weil man es irgendwie unanständig findet.
Du hast in deinem Buch auch viele schlaue Zitate drin, unter anderem von Leonardo da Vinci: Die Wahrheit war immer nur eine Tochter der Zeit. Also du erklärst auch nochmal sehr schön, wie wir A, immer schon kommuniziert haben und immer schon die Welt auch gedeutet haben, für uns in Geschichten übertragen haben. Jetzt sind wir aber in einer anderen Welt, die sich in den letzten Jahren durch das Internet nochmal extrem rasant verändert hat. Du vergleichst das auch so ein bisschen mit dem Wandel der Jahreszeiten. Also einige wundern sich immer noch, wie schnell der Winter kam, und andere nutzen schon irgendwie die Kälte für Neues. Erlebst du das auch noch, wenn du nach links und rechts schaust, dass diese Werkzeuge, die wir ja haben, die Kommunikationstools, dass die noch gar nicht so gecheckt werden, weil immer noch zu viel alte Weltdenken tatsächlich da ist?
100%. Also das alte Weltdenken ist das größte Problem unserer Zeit. Und vor allen Dingen dieses Retten, Sichern, Verwahren wollen von etwas, was eigentlich schon gar nicht mehr da ist, das ist halt absurd, meiner Meinung nach. Vor allen Dingen, jetzt komme ich nicht nur zum Negativen, sondern zum Positiven. Wie du sagst, es entsteht gerade eine neue Welt aufgrund von Technologien, exponentiell steigenden Wissens und im noch positiv formulierten einer maximalen Unsicherheit, wer eigentlich jetzt hier diese Welt regiert oder es sollte. Und es ist jetzt das Zeitalter, um eine neue Welt zu gestalten. Um eine neue Welt gestalten, aka ich bin Kolumbus und habe Amerika gefunden, funktioniert ja ganz sicherlich nicht mit den Regeln der alten Welt. Vor allen Dingen einer Welt, die meiner Meinung nach auch so gar nicht mehr da ist. Und ich finde, das ist eigentlich das Geschenk unserer Zeit, wie es jetzt ist. Also wie herrlich ist es, dass du und ich hier sitzen können und über die Zukunft reden können. Ja, aber wir können sie auch radikal krass beeinflussen gerade. Wenn wir irgendwie 20, 30 Jahre nach der Industrialisierung im Saft unserer Kraft wären, dann könnten wir gar nichts verändern, sondern könnten einfach nur ein größeres Zahnrad im System werden. Heute können wir auf das System im positiven Sinne scheißen. Wir können es komplett neu bauen, und das ist doch für mich so, wie kann man da nicht mitmachen wollen? Das ist ja Wahnsinn. Es entsteht eine neue Welt, und ich mache den Dreiklang-Affen Auge zu, Nase zu, Ohren zu oder Mund zu. Nee, jetzt sind alles weg, aber du weißt, was ich meine. Das ist Wahnsinn. Und ja, das liegt daran, weil sicherlich zum großen Teil, weil die jetzige Elite da oben, die Entscheidungsträger, komplett anders sozialisiert sind und denken, dass diese Sozialisierung ein Naturgesetz ist.
Wir hatten ja früher auch längerfristige Narrative. Du führst dann den American Dream an, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Das hat sich ja über Jahrhunderte gehalten. Man könnte vermuten, es bröckelt so langsam, aber es hat Millionen von Menschen dazu bewegt, große Strapazen auf sich zu nehmen und dorthin auszuwandern. Es gibt in Hamburg ein Auswanderermuseum, da kann man das auch nochmal nachvollziehen. Und heute ist alles sehr kurzlebig geworden. Wir haben auch eine ganz andere Aufmerksamkeitsspanne. Das heißt, wie bilden sich denn heute große Narrative eigentlich heraus? Oder wie hat sich die Herausbildung von Narrativen verändert?
Also grundsätzlich gibt es jetzt mehrere Komponenten. Ich mach's mal ganz einfach. Erstmal braucht man ja ein Narrativ für die Zukunft.
Schon.
Wenn ich keins habe, brauche ich mich gar nicht fragen, wie sich's aus. Irgendeine Fantasie muss ich ja haben. Habe ich die nicht?
Ja.
Brauche ich alles andere mir gar keine Gedanken drüber machen. Also ich kann eigentlich als Unternehmensentscheider in dem Moment aufhören. Ich kann in dem Moment als Politiker aufhören, weil ich ja sowieso gar keine Chance habe. Das ist wie Fußballspielen ohne Ball. Ja, lass uns mal die Taktik besprechen, nur wir haben keinen Ball, aber ja, machen wir jetzt mal, weil es super, super energisch ist. Es ist Quatsch. Heutzutage wenn du es positiv drehen willst, muss es utopisch sein, es muss mutig sein, es muss etwas sein, was emotional wirklich bei den Menschen irgendwo und irgendwie greift, weil irrationale Leistungen, die wir ja eigentlich gerade verlangen, als aktuelle Entscheidungsträger von den Menschen, die liegen doch nicht begründet mit Ratio. Irrationalität, braucht einen Traum. Und dann bin ich auch bereit, Entbehrungen in Kauf zu nehmen. Dann bin ich bereit, über meine Grenzen hinauszugehen. Aber nicht aus Ratiogründen, sondern weil ich an etwas glaube. Und etwas glauben hat nun mal relativ wenig mit unserer jetzigen Roboterwelt zu tun, in der wir uns irgendwie selber manövriert haben, weil wir irgendwie dachten, Zahlen, Daten, Fakten ist der heilige Gral zur Gestaltung der Welt. Und wirklich, da kann ich nur sagen, die Fantasie, die ja jeder Mensch in sich drin hat, weil man kann sich ja die schlimmsten Dinge vorstellen, wie die Aliens kommen und fressen uns auf und also wirklich in Dystopien sind wir ja gnadenlos gut. Diese Fähigkeit zu nutzen for the good, also für Träume, für Fantasien, die nichts mit der Realität zu tun haben, das ist jetzt gerade die Aufgabe. Und wenn ich die Aufgabe nicht bewältigen kann, dann habe ich halt ein verdammt großes Problem und verschwende eigentlich nur meine Zeit mit Trivialitäten.
Ich habe aber auch den Eindruck, dass viele Unternehmen und in der Politik ist es ähnlich, sich noch zu wenig Gedanken über Narrative machen und auch über eine Vision, über die Frage, wo will ich hin? Es ist immer noch die Vergangenheitsbewältigung irgendwie. Es ist der Versuch, das jetzt irgendwie in den Griff zu bekommen. Man greift auch gern nach alten Rezepten, alle schnell ins Büro zurück. Man versucht so mit alten Instrumenten das Neue zu gestalten und das ist natürlich schwierig. Ich frage mich gerade in Deutschland, ja, wo wir auch so German Angst haben und alles sehr vorsichtig ist und skeptisch. Wie kommen wir da vorwärts? Also dein Buch kann dazu hoffentlich einen Beitrag leisten, aber du bist ja sicher auch im Gespräch, nicht nur mit Unternehmen, sondern mit Akteuren generell. Was glaubst du, wie kriegen wir da die Wende hin?
Also ich mag eine Mentalität dahinter, die ist natürlich machen, gestalten, bla 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 bla. Okay, aber so wenn man es jetzt mal konkret ein bisschen runterbricht, wenn jetzt morgen Tag 1 wäre für dein Unternehmen oder für deinen Circle of Influence, machen wir es mal konkreter auch für jeden, ne? Nicht jeder hat ein Unternehmen, nicht jeder hat unglaublich Verantwortung und Leute unter sich oder sonst was, ist ja auch vollkommen richtig und gut. Was würdest du, wenn Tag 1 wäre, nicht weitermachen? Das fällt Menschen sehr leicht oft, darüber nachzudenken, was man nicht mehr macht. Das fällt ihnen zwar leicht, das aufzulisten, nur setzen sie es nicht um. Mach dich doch erstmal von dem frei, an was du eh nicht mehr glaubst. Und dann siehst du, wie viel Kraft in dir frei wird, dir zu überlegen, wie viele Dinge du machen möchtest. Das wird das Leben von den meisten, wenn man es einmal durchzieht, wahrscheinlich ziemlich radikal auf den Kopf stellen. Und ja, das ist so vielleicht mal eine kleine Übung, die jeder für sich selber machen kann. Und das kann schlimme Auswirkungen haben, schlimm insofern bedeutungsreich, Konsequenzen. Weil wenn ich auf einmal merke, meine Ehe gehört dazu, ist doof. Aber würde dir helfen beim Weg zur Klarheit, ne? Und das zu spiegeln, unangenehm. Und das haben, glaube ich, Unternehmenschef und Chefin auch oft. Die 17 Personen bräune ich, die und die Themen bräune ich. Ja, so ist das halt. Zukunft erfordert andere Marschrouten und die sind nicht im Alten zu finden. Und jetzt kommt aber der Switch, das als Möglichkeit zu sehen. Es wird alles gerade wieder frei. So, und wir brauchen wirklich raus aus Spaltmaß Deutschland, Spaltmaß Denke hin zu radikaler Freiheit. Und ob wir, ehrlicherweise, ich finde es überhaupt nicht in Ordnung, dass ich gerade sage, brauche, weil mir ist es ehrlich, ich fordere nicht, ich brauche es nicht, lass das sein. Nur wenn ich das, so wie ich das sehe, ist das fast schon evolutionärer Vorgang. Und das sage ich jetzt nicht in Bezug auf Wirtschaft und Co., sondern weil unsere Gehirne sich halt entsprechend komplett anders verändern aufgrund von Technologie. Dann lasst es halt sein. Evolution lässt sich nicht durchwünschen und es wäre doch so schön aufhalten, niemals. Das ist aber gerade der Zeitpunkt, wenn wir sagen, neue Welt, neue Regeln, neue evolutionäre Anforderungen. Wenn ich da nicht mich auf den Weg mache, dann habe ich eh schon verloren. Und sind wir ehrlich, Gabriel, du wirst es noch besser beurteilen können, aber wenn man es zulässt, wäre deine Tochter im Alter zwischen 10 und 15 dann bald ja immer mehr, die kocht uns in der digitalen Welt doch schon eh 5-mal ab. Also, weißt du, was wollen wir da? Wir sehen doch schon, dass Menschen kommen, die uns utopisch krass überlegen sind in bestimmten Skills. Wie wollen wir denn das aufhalten? Das ist doch, also das ist ja verrückt. Das ist so süß und so naiv. Das ist Wahnsinn, dass so hochdekorierte Menschen teilweise da irgendwas zurückdrehen wollen, weil sie das nicht so gut finden. Das meine ich ja, ne? Also das mit Technologie, was auf uns einprasselt, das wir übrigens selbst erschaffen haben. Ne? Also das ist Menschenhand. Das hat jetzt nicht der liebe Gott draufgeworfen, habe ich zumindest noch nicht so oft so gehört. Das ist wirklich so, wie jetzt ist halt gerade Eiszeit. Und entweder du kommst damit zurecht oder kommst du es halt nicht. Ich fordere deshalb relativ wenig. Ich denke nur so, okay, du siehst jetzt dann die Notwendigkeit nicht und die Chancen nicht. Gut, dann lass es sein.
Eine wichtige Fähigkeit, um Zukunft zu gestalten, beschreibst du auch im Buch, und zwar die Vorstellungskraft. Ich möchte da gerne mal was zitieren. Du schreibst, das größte Problem unserer Zeit ist nicht, dass es uns schlecht geht, es ist, dass wir uns nichts Besseres vorstellen können. Wir sind gefangen in den Geschichten von gestern. Unsere Vorstellungskraft ist das mächtigste Werkzeug der Menschheit. Sie hat uns aus den Höhlen geholt, zum Mond gebracht und das Internet erschaffen, aber wir haben vergessen, wie man sie benutzt. Finde ich sehr schön, diese Stelle, und ich glaube auch, dass es wie so ein Muskel ist, den wir bestenfalls trainieren können. Aber es fällt uns schwer, ne? Insbesondere in Deutschland. Man wird dann schnell als Spinner abgetan, wenn man sich etwas erträumt hierzulande.
Ja, aber Spinnern gehört die Zukunft. Der Wildheit gehört die Zukunft. Als Unternehmensgründer, deswegen das Buch. Wir sind selber, wir wenden alles bei uns an. Die Trailblazers sind genau das. Wir sind eine komplette Spinnerbude, oder meinetwegen nur ich. Ich will jetzt die anderen nicht als Spinner bezeichnen. Also wir haben in Corona Primetime gegründet, wo jeder sagt, unmöglich. Wir haben voll durchgezogen, obwohl Russland in die Ukraine eingemarschiert ist, wo jeder gesagt hat, okay, Corona plus Krieg, jetzt seid ihr endgültig tot, tot, tot. Das ist alles Quatsch. Es geht das, was du dir vorstellen kannst. Und wenn ich das nicht so sehe, dann tut es mir halt einfach leid. Das muss ich wirklich sagen. Ich bin da auch fast schon für die Einzelperson empathielos. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Nur für die Gesamtchance der Menschheit braucht es halt mehr Menschen als 12.
Ja.
Sonst nehmen nämlich die anderen, die es verstanden haben, dass gerade ein Gamechanger-Moment in der Welt ist, und bauen was, worauf ich überhaupt so gar keine Lust habe. Weil ich mag Freiheit, ich mag Rechtsstaatlichkeit, ich mag Vielfalt. Und haben wir Starken wirklich das Recht, an der Vergangenheit zu klammern? Weil dann im Zweifel sowieso noch am allerschlimmsten die Schwachen verlieren werden.
Ja.
Weil die können, also in der AfD-Logik und der Trump-Logik, haben die Schwachen sowieso nichts zu suchen. Und die komischen Diversen aus deren Sicht auch nicht. Und alternative Lebenswege auch nicht. Also da gibt's ein ganz klares Propagandaziel da oben, und das wird sich sehr klar sortieren. Und dementsprechend muss es einen Aufbruch geben in meinen Augen. Und es gibt keinen geileren Aufbruchsstimmungsmoment als jetzt. Und wie gesagt, ich spüre das 1:1 ganz genauso, und ich glaube, wir können unglaublich viele Dinge bewegen, und oftmals vergisst man ja aber auch, dass die Masse, wenn wir mal auf Deutschland schauen, immer noch 75%, wenn du es mal so clusterst, immer noch demokratisch wählen. 75% zu 25% AfD, das ist schon, würde ich jetzt, ich bin nicht besonders gut in Mathe, aber es ist schon mehr. Also wir fühlen uns aber so, aber ja, Emotionen sind gefühlte Wahrheit, und gefühlte Wahrheit schlägt Wahrheit. Fühlen uns so, als wären wir in der kompletten Unterzahl. Das ist ja Bullshit. So, nur wenn wir das nicht aneinander ketten und aneinander zelebrieren, so gesehen, also die Ketten als Partymomente sehen, dann wird das natürlich wieder in die ganz andere Richtung gehen, und dann gibt es die selbsterfüllende Prophezeiung in die andere Richtung.
Es gibt da diesen YouTuber, ich habe leider seinen Namen gerade nicht im Kopf, der geht auf AfD-Veranstaltungen und spricht da mit den oft Jugendlichen darüber, warum sie da sind. Viele sprechen dann auch nicht mit ihm, weil man spricht ja nicht mit Lügenpresse und Co. Aber einige machen das, und er filmt das dann und stellt das dann auf Instagram und YouTube und hat eine enorme Reichweite aufgebaut. Und es kommen dann immer wieder so die gleichen Botschaften, was also die AfD ja verbessern will und was sie zurückdrängen will. Ne? Das sind ja auch so Narrative, die AfD geschaffen hat. Das Problem der demokratischen Parteien scheint ja ein bisschen zu sein, dass es keine gemeinsame Story gibt, oder? Dass man sich immer wieder, ich will nicht sagen bekriegt, aber dass man sich immer wieder ja schon gegeneinander eher arbeitet. Ich weiß aber nicht, ob das in diesem aktuellen Parteiensystem mal besser werden kann. Trotzdem würde ich mich natürlich fragen und auch mit dir drüber sprechen, was können wir auch in der politischen Kommunikation besser machen, um der AfD nicht das Feld zu überlasten auf TikTok und Co.
Boah, die Frage, also grundsätzlich, was können wir, ich glaube, besser und schlechter, die Kategorie müssen wir streichen. Politik und die Kommunikation darin muss auf allen Ebenen komplett anders sein. Also dieses Ratio-Geschrubber mit Zahlen, Daten, Fakten ist setzt völlig falsch an, setzt nicht bei den ernsten Emotionen an, die die Menschen empfinden. Wenn jemand sich unsicher fühlt aufgrund der Ausländersituation und er das so fühlt, dann kannst du das doch nicht mit Fakten entkräften. Wer das glaubt, das ist für mich verrückt. Das ist so nicht. Ein Gefühl ist echt. Also ich meine, wir kennen uns doch selbst gut genug als Menschen. Was wir für irrationale Ängste haben, auch in unserem kleinen Feld. die kriegen wir ja auch nicht einfach weg, weil wir mal drei Fakten uns dazu durchgelesen haben, dass es überhaupt ungefährlich ist.
Das beschreibst du auch in dem Buch mit den Flugzeugabstürzen, ne?
Exakt. Oder es gibt ja Leute, das ist ja noch viel krasser, die fahren nicht mehr Straßenbahn, weil sie irgendwelche Beklemmungen haben und sonst was. Ja. Gibt es da irgendwelche Ratiogründe für? Null. Ist ihr Leben davon geprägt? Ja. Also reicht es dann, den Leuten einfach einen Brief zuzuschicken, fahrt Bahn, das ist sicher? Also das ist doch wild, so in den Emotionen anzusetzen. Und vor allen Dingen aber ist genau der Aspekt für mich auch total wichtig. Die paar Male, die ich jetzt im Bundestag sein durfte, weil es jetzt ja auch mehr und mehr scheinbar politisch verstanden wird, dass das Buch und was dahinter steht sinnvoll sein kann. Die reden miteinander, deswegen war das Wort bekriegen komplett richtig, als wäre Krieg. Mhm. Da redet die CDU mit den Grünen, als wären sie Todfeinde. Und das kannst du aber auch übertragen, übrigens, Exkurs auf Unternehmen. Denn Betriebsrat und Vorstand miteinander redet,
ja,
das ist ja auch öffentlich zelebriert. Also, dass die sich nicht körperliche Gewalt antun, was ja teilweise eigentlich fast schon passiert, das ist ja das Einzige. Dabei eigentlich ist es doch ein Team VW, oder? Also, das ist ja genau das Gleiche. Da haben wir es wirklich völlig in ein falsches Maß sind wir da abgebogen, auch immer ein Miteinander. Aber das noch entscheidender ist, für mich ist Ausdruck dieser kleinen Bekriegung untereinander, dieses flächendeckend effektreichen Diskussionen um diese Einzelpunkte, Erbschaftssteuer, Rente, Bildung, bla bla bla, Migration. Es ist einfach Ausdruck der Hilflosigkeit, weil es keine Utopie, keine Vision oben drüber gibt. Und da reibst du dich dann halt in den Dingen auf, die dann da gerade so da sind und verlierst die gesamte Energie dabei. Aber es liegt daran, weil es nach vorne nichts gibt. Wenn du jetzt irgendwie dich auf den Marathon vorbereitest und weißt, dass es du willst was erreichen und du hast Schmerzen am kleinen Zeh, weil du seine Blase hast, machst du nicht eine Woche Pause und redest über deinen kleinen Zeh, der jetzt eine Blase hat. Aber in der Politik.
Du stellst dir vor, wie du durchs Ziel läufst.
Genau, ne? Du nimmst den Schmerz einfach in Kauf und akzeptierst das und sagst, ja gut, jetzt mach ein Pflaster drauf und weiter geht's. Übertragen gesagt, reden wir über meiner Meinung nach fast Kleinigkeiten, als würde es um den Erfolg oder Misserfolg beim Marathon gehen. Nur leider geht es eigentlich darum, ob mein kleiner Zeh ein bisschen wehtut oder nicht. Und ob ich den jetzt mit einem Pflaster mache von X oder von Y. Und das ist die Diskussion, die wir geführt haben. Dann haben wir uns darüber gestritten und es ist überhaupt kein Tag weitergegangen. Und das liegt meiner Meinung nach daran, weil es kein Big Topic gibt. Es gibt kein großes Zielbild, keine Vision. Und das macht es so schwierig. Und das gilt für die Unternehmen ganz genauso, im Großen wie im Kleinen runtergebrochen. Es ist immer nur ein Flickenteppich und auch das ist ja nochmal ganz nah an deiner Zielgruppe und an dem, was du wahrscheinlich tagtäglich siehst. Wenn jemand innerlich gekündigt hat, ist das ja eigentlich eine emotionale Botschaft. Das kriegst du auch nicht mit zwei, drei Fakten gelöst. Aber auch das probieren wir ja eigentlich. Unzufriedene Leute, ja, irgendwelche Fakten, du musst doch happy sein.
Wow. So Mitarbeiterbefragung von 1 bis 5, wie happy sind sie? Ja, so 3. Okay, super.
Ja. Wobei ich das noch ehrlicher finde als was anderes. Aber so, dann okay, dann ist das halt der Anspruch. Aber so, da ist so viel dazwischen und wir müssen wirklich dahin kommen, wenn man dieses Spiel richtig spielen will, Emotionen so wahrzunehmen und so zu interpretieren, als wären es Naturgesetze. Weil die sind so relevant für Menschen und das ist so entscheidend. Und das hat, glaube ich, Politik Deutschland und Entscheider Deutschland mit in Bezug auf Wirtschaft und wir lieben Spaltmaß und Ingenieur und das ist doch alles so logisch. Das haben wir irgendwie, die Abfahrt haben wir komplett weggenommen und auch, glaube ich, die letzten Jahrzehnte uns, sage ich auch im Buch, in so einen emotionalen Knast gesteckt. Ich weiß nicht, wann wir irgendwie angefangen haben, Emotionen, was Menschen ja ausmacht, ne? Also Persönlichkeit, Emotionen, Gefühle. Seit wann wir angefangen haben, uns versuchen auszutreiben. Ich glaube, die Quittung kriegen wir jetzt, weil die Leute halt einfach durchdrehen, weil sie keinen Bock mehr dazu haben, so behandelt zu werden, als wären sie ein Cyborg.
Aber ich bin da ganz bei dir. Also wir müssen in der Kommunikation weg von rein nur sachlich, also Fakten gehören natürlich schon auch dazu, aber wir müssen die Menschen auch dort ansprechen, wo sie sind. Nur ist es doch aber auch so, dass negative Nachrichten, Schreckensmeldungen, Angstmacher, das, was Populisten als Toolset nutzen, dass das schnell triggert und sich schnell verbreitet. Und so arbeiten ja auch gewisse Medien, dass sie eben bewusst auch gute Nachrichten, die es ja auch gibt, möglicherweise weniger in den Fokus nehmen, weil sie wissen, das geht nicht so viral so schnell. Ne? Also da gibt's doch auch Dinge, die in uns angesprochen werden, die dann schnell diesen Fluchtmodus uns bringen. Also wir müssen jetzt irgendwie, wir geraten fast in Panik. Was bedeutet das für uns? ne, sowas wie die Digitalisierung killt die Jobs, dann kam die KI und killt die Jobs. Okay, jetzt haben wir gleich Angst und Angst bedeutet, ich beschäftige mich damit. Also wie schaffen wir es, mit positiven Nachrichten auf einer emotionalen Art und Weise Menschen anzusprechen und trotzdem, ich sag's mal so im Social Media Deutsch, viral zu gehen, Effekt zu haben?
Ja, ich glaube, einige Beispiele sind tatsächlich auch im Buch drin, wie man so etwas machen kann. Du guckst halt, wo ist gerade der Zeitgeist, also wo explodiert gerade Diskussionsdeutschland, wo ist eine Debatte und eine echte Debatte, eine skalierende Debatte und dann packst du als Unternehmen daran und bietest halt eine Lösung und keine Dystopie. Da in der Ausführung müsste man jetzt, glaube ich, sehr ins Detail gehen, aber für mich noch viel, vielleicht mal also anekdotisch auch dazu.
Ja.
Propaganda for the bad machen Leute zum Beispiel, du brauchst auch gar keine Fake News oder so mehr. Ne? Es gibt mittlerweile Vereinigungen, die legen auf Meta und Co. Ad-Budget für tatsächlich passierende schlechte Nachrichten. Das heißt also, die Denke würde ich gerne ja bei uns mal sehen, dass wir auf eine gute Nachricht Werbebudget legen, dass mehr Leute das sehen. Also jetzt komme ich mal in den Punkt. Also man braucht sogar noch nicht mal mehr die Fake News. Da nimmt man halt den einen Flüchtling, der einen irgendwie mit dem Messer angegriffen hat, liegt viel Werbebudget dahinter und dann ist die Sichtbarkeit hoch. Ja. Auf die Idee würden wir ja nie kommen. Also das ist schon mal so eine Kleinigkeit. Warum denn nicht? Ja, dann lass uns doch mal gerade 50 Millionen, dass das Internet so aussieht, als wären nur gute Nachrichten da. Ja, das ist nur mal so ein Gedankenkonstrukt. Es gibt genug gute Dinge. Medien ist
klar.
Medien ist für mich aber nochmal ein riesen Sonderthema. Ich finde, die Medien sind, was man verstehen muss, das ist aber für den Einzelmenschen egal. Die kämpfen um ihr Überleben und die müssen einfach nur machen, was klickt. Weil sie am Ende gar keine andere Chance mehr haben. In ihren Augen zumindest nicht.
Aber Bad News klicken doch mehr.
Ja, aber weil es eine bessere Geschichte ist, weil es spannender ist. Nicht, weil sie schlecht ist, sondern weil sie
genau, da ist eine Dramaturgie drin. Ja, da ist ein Problem. Das beschäftigt uns.
Erzähl uns
ein bei einer guten Geschichte ist ja irgendwie alles klar und aha, okay, schön,
wir sind beruhigt. Für mich ist die Kategorie spannend. Es muss spannend sein.
Ja, okay.
Und Mord und Totschlag ist per se spannend, aber auch ein fliegender Hund mit einem Auto ist spannend. Absurditäten sind auch spannend, nur wir trauen uns ja oft nicht, diese irrational positiv Geschichten zu erzählen, weil wir sagen, das ist nicht professionell, das kann man nicht machen. Deswegen, es ist ja alles dann dafür da. Nur das Thema spannend und aufregend in Geschichten, das haben wir einfach nicht verstanden, was das wirklich bedeutet. Spannende Geschichten sind weder gut noch böse. Die sind spannend und catchen Menschen. Geh ins Kino. Also das ist ja auch nicht immer nur böse. Also da gehen ja Leute auch ins Kino und sind am Ende die
Ups and Downs,
Die Ups and Downs, aber auch die ekligst schnulzigsten Love Stories. Also das ist ja wohl wirklich, also da fällt es ja vom Stuhl ab, was da alles ineinander greift. Oh, der Chef, der mich erst so schlecht behandelt hat, auf einmal ist meine große Liebe, wo du so denkst, das ist ja alles da, die klicken ja nicht besser. Also das ist nur, weil es spannend gemacht ist. Wir brauchen in jedweder Kommunikation Hollywood-Elemente. Mhm. Nur wir tun halt so, als wäre eine sachgute Nachricht, würde nicht funktionieren. Das ist auch vollkommen richtig. Aber nur, weil sie nicht so gezaubert wird wie eine Bad News. Die geben sich halt am Ende viel mehr Mühe. Und wenn wir dann noch gucken auf wahrhaftig oder nicht wahrhaftig, wenn ich eine Lüge habe, weiß ich ja schon vorher, dass es eine Lüge ist und kämpfe viel mehr, dass die Lüge Bestand hat. Mache ich etwas Wahrhaftiges, lasse ich es ja oft so stehen, weil ich so denke, das ist doch logisch. Ein Scheiß. Wahrheit braucht heute vermeintliche Wahrheit, also was wir für wahrhaftig halten oder vermeintliche Realitäten brauchen heute mindestens genauso viel Inszenierung, so viel Show, so viel Dramatik, so viel Berechnung, wie eben auf populistischer Seite for the bad. Und das ist der Unterschied. Und das ist eher, der Maßstab muss sein, was ist spannend und was ist nicht spannend. Also zum Beispiel Liebesgeschichten lieben die Menschen doch. Also da sind die Gazetten ja auch von voll. Hat geknutscht und das wahre Liebesglück. Also das sind doch keine
Bad News. Haben sich wiedergefunden nach 30 Jahren.
Ja genau, das sind doch keine Bad News. Das sind doch keine Horrorgeschichten. Ne? Also die klicken ja trotzdem wie bekloppt. Also insofern, oder die Bunte begleitet exklusiv diese Traumhochzeit. Also Traumhochzeit ist alles gescriptet für nur schöne Bilder, für nur gute Geschichten. So, und die Kehrseite, die andere, auf diese... Die Zahlen sind frappierend, wie das hochgeht. Fast die Hälfte hat mittlerweile keine Lust mehr, die Medien zu konsumieren, weil da eben nur negative Sachen drin. Also die regulieren schon, ne? Also die Medien werden da ihre Quittung bekommen. Und bei denen, wo es gut läuft, wie so ein Brand 1 oder so, klar ist das eine Nische, aber also da ist jetzt auch keine zerreißerische journalistische Schreibe hinter. Das ist schon wohl durchdacht und toll aufbereitet mit einem hohen Qualitätsanspruch. Ist das Nische? Ja, aber trotzdem, es geht. Und grundsätzlich dieses andere Ding, was mir dann entgegengehalten wird, immer ist so, ja, zerstören ist ja auch viel einfacher als aufbauen. So, das ist so dieses Totschlagargument, was dann kommt. Und dann sage ich auch so, okay, sollen wir jetzt aufhören, in der Medizin zu forschen, weil es schwierig wird? Sollen wir aufhören, Quantentechnologie zu forschen, weil es ist echt schwierig? Also was ist denn das für eine Argumentation, gerade von diesen Leuten, die sonst wie denken, was sie für eine Performance hinlegen können? Also wenn nur weil es schwierig ist, heißt es doch nicht, dass es nicht geht.
Außerdem ist es ja auch alternativlos, finde ich. Also wir wollen etwas positiv verändern, also können wir gar nicht anders, als uns Gedanken zu machen, wie wir das auch kommunikativ tun. Schönes Beispiel für mich ist ja auch immer noch der Yes We Can Wahlkampf von Obama damals. Es war, glaube ich, der erste Social Media Wahlkampf, wenn ich mich recht erinnere. Total konträr zu dem, was Trump heute macht mit, also jeden Tag kann man ja da etwas lesen. Das hat ja auch mit Werten zu tun, ne? Und mit einer gewissen Glaubwürdigkeit. Ich meine, ich glaube Trump schon, dass das nicht stimmt. Das glaube ich ihm zumindest.
Also die Glaubwürdigkeit, dass Donald Trump America First durchzieht, ob das für alle das ist oder nicht, das meine ich, das ist deshalb so gut, weil es er das durchzieht. Er zieht es halt durch. Und
no matter what.
Ja. No matter what. Dann fliegen halt die illegal Eingewanderten, werden halt rausgeprügelt oder erstochen. Ich will nicht sagen, dass ich das gut finde, aber das ist eine radikale, krasse Konsequenz, wo Menschen merken, verdammte Scheiße, der meint das ja wirklich ernst. Und zwar so richtig, richtig ernst. Und das ist natürlich eine Grenzüberschreitung für auf allen Ebenen verurteilenswert, aber der zieht es bedingungslos durch. Im Storytelling, aber auch in der Ausprägung. Und das ist das Wild, ja, mag sein. Zölle hoch, runter, ja, aber das ist da. Der verkaspert die Europäer, ne? Als wären
das
Schuhe.
Und das ist doch das Problem, was wir in Deutschland haben. Da wird dann immer im Wahlkampf eine Story erzählt und dann ist die Wahl gewonnen und dann ist es mit einmal ganz anders und das führte dann zu einer Unglaubwürdigkeit und zu einer großen Politikverdrossenheit. Das haben wir ja hier, das Problem.
Absolut. Und Gabriel, überleg mal, der Moment, als Kollege Merz nicht als im ersten Wahlgang als Bundeskanzler gewählt wurde. Da wurde kurz mal irgendwie richtig in die Bücher geguckt, da wurde so ein kleiner Hack gemacht, dass es am gleichen Tag nochmal passieren kann, damit er dann gewählt wird. Überleg mal, die AfD hätte so einen Move gemacht. Da hätte man denen genau das vorgeworfen, was wir eigentlich Kollege Merz und den Good Guys hätten vorwerfen müssen. Das ist genau, und jetzt bin ich wieder bei dem Punkt, wir brauchen doch nicht so tun, als würden wir stets wirklich da nobel und edel durchgehen. Das ist doch, also wirklich, das ist doch Quatsch. Diese Grenzverschiebung ist längst im Gange, was möglich ist und was nicht möglich ist. Und das meine ich jetzt eben nicht kommunikativ, sondern dieses, weißt du, was ich meine? Das, wow, da wird auch richtig demokratisch mal in tiefsten Tiefen eingegriffen. Da wird mal kurz eine Bundeskanzlerwahl angepasst, sodass es dann doch geht. Also das ist schon wirklich Wahnsinn. Und das sind jetzt, um das nochmal aber einen weiterzuspinnen, die Grundthese irgendwie, dass eine Welt entstehen kann ohne Schmerzen und alles andere, das ist, glaube ich, muss auch weg aus den Köpfen. Wenn man eine Vision hat, gehört das dazu. Es gibt immer 100% toll und 100% scheiße. Das ist nun mal das Leben. So ist das nun mal. Und wir haben uns halt versucht, in dem Standardpolitik auf so ein 61%-Level zu normieren, auch in den Botschaften auf allen Ebenen, sodass einfach gar nichts mehr passiert und keiner mehr irgendwie was dagegen haben. Also das ist alles so ein Genetrike. Und das kann man Kollege Trump eben nicht vorwerfen. Also nun so gar nicht. Und jetzt wieder beim Punkt. Und dieses pikierte Wegdrehen davon, wenn man es mit dieser Art und Weise schafft, obwohl man verurteilt und alles Mögliche ist, Präsident der Vereinigten Staaten zu werden, was eigentlich das mächtigste Amt auf dieser Welt ist, da kann ich wirklich keinerlei Learnings draus ziehen. 0,0 kann ich mich nur pikiert umdrehen und meckern und nölen und weinen und so. Das ist das Einzige, was mir dazu einfällt. Finde ich schon sehr beachtlich.
Interessant ist natürlich auch, dass Narrative mit Infrastruktur zusammengehen. Er nutzt ja sein eigenes Social Network, Truth Social. Und wir haben eigentlich keine europäische Antwort. Es gab kürzlich mal so ein Gerücht, dass es da wohl ein skandinavisches Startup gibt, die da eine Infrastruktur bereitstellen und man dann EU-mäßig mal was Eigenes bauen könnte. Ich finde, das ist ja auch ein Problem, das wir haben, dass wir immer noch nichts Eigenes haben, um auch dort demokratisch unsere positiven Narrative aufzubauen und zu etablieren.
Ja und nein, aber nichtsdestotrotz nutzen wir die jetzigen Möglichkeiten der Algorithmen und der Viralität, die eben sich ausschließlich aus spannenden Geschichten speisen, ja nutzen wir ja überhaupt nicht. Es ist ja nicht spannend, was da abläuft. Also das kann ja gar nicht viral gehen. Also wie soll, das ist ja dieses geflügelte Bild, das Akteneinräumen von Olaf Scholz in seine Tasche, wie soll das viral gehen? Da kann dir doch jeder Horst
das Scholz-O-Mat ging ja, viral.
Das, ja, aber du weißt, was ich meine. Ne? Also da ist doch nichts Spannendes zu sehen. Da ist doch nichts Spannendes. Also probier doch erstmal die Möglichkeiten zu nutzen. Und so per se böse sind diese Plattformen auch erstmal nicht immer nur gemein. Sie bieten auch unfassbare Möglichkeiten. Ich würde sagen, ja, lass uns eine europäische Lösung jetzt schon mal bauen, ist alles super. Aber gerne dann aber auch erstmal konkret die jetzigen Potenziale nutzen. Das wäre ja auch schon mal ein Anfang. Also jetzt können wir sonst wieder die Vorlage bauen. Ja, also dieses amerikanische oder chinesische Infrastrukturthema, das geht ja gar nicht, machen wir gar nichts. Gut, okay. Das ist wieder dieses klassische Aufgeben. So ist es nun mal. Jetzt, die Welt ist, wie sie ist. Und entweder man nutzt es, Evolution, oder eben nicht. Also, wie gesagt, ich habe das ja im Buch auch. Das Feuer ist jetzt da für Neandertaler. Und es gibt Leute, die nutzen das schon. Und man kann sehen, was man damit gestalten kann. Wir drehen uns um und haben Angst davor. Dann, das Schlimmste ist, man probiert es ein bisschen aus, verbrennt sich leicht die Hand und sagt, es funktioniert nicht. Und andere sagen, ja, wir entwickeln jetzt mal ein Parallel-Alternativfeuer, das ist noch ein bisschen nachhaltiger, ein bisschen mehr blau. Nein. Machen. Jetzt ist Machen angesagt. Dieses ganze Rumgeschöne darum, hört doch damit auf. Es ist unglaublich viel schon da. Fangt doch an, das zu nutzen. Damit kannst du eine Welt gestalten. Und ich finde, wenn man mit was eine Welt gestalten kann, ist es schon erstmal relevant.
Schon fast ein schönes Schlusswort. Propaganda for the Good. Kommt jetzt raus, wer sollte es unbedingt lesen?
Boah, da es darum geht, die gesamte Gesellschaft einzuladen auf eine Reise Richtung neue Welt, kann das jeder lesen. Das ist die Verkäuferin an der Lidl-Kasse, die sich fragt, warum ihre Liebe nicht funktioniert, obwohl sie doch so eine super tolle Freundin oder Frau ist. Das kann für einen Bundespräsidenten sein, für den Bundeskanzler, politische Top-Entscheider. Und auf jeden Fall für jedwede Menschen, die in der Wirtschaft Verantwortung tragen. Also eigentlich muss ich sagen, ist dieser Switch der Gedanken, weil er eben aus der unglaublichen Veränderung des Gehirns kommt, für alle Menschen relevant, die sich fragen, warum sie mit ihrer Kommunikation, obwohl sie doch sowas Tolles vorhaben, keinen Schritt weiterkommen.
Wir hauen alles in die Shownotes, kauft euch das Buch, lest euch das durch, steigt ein in die Diskussion vor allen Dingen und ja, ich glaube, das ist ein schöner Appell, nochmal drüber nachzudenken, wie können wir die Werkzeuge, die wir haben, die wir auch neu jetzt bekommen haben durch Technologie, für ein positives Storytelling nutzen, um die Welt ein Stück besser zu machen. Das hat ja auch mit einer gewissen Naivität zu tun, aber ich glaube, auch das ist alternativlos, weil sonst müssten wir ja aufgeben.
Dann die aber gerne klar und ehrlich aufgeben, statt so zu tun, als wäre man sonst wie geschäftig und hat aber eigentlich aufgegeben, weil das ist noch schlimmer. Aber das ist genau das Thema, so the time is now und wirklich, ich mache eine Wette, wenn du die ersten 100, 150 Seiten des Buchs gelesen hast, hast du den Eindruck, dass das, was dann kommt, alternativlos ist? Das Versprechen gebe ich ab. Und dann kann man auch Geld zurückmachen. Aber ernst genommen, das ist wirklich, für mich ist da eine Klarheit drin. Das sage ich jetzt nicht, weil es mein Buch ist, sondern ey, wenn man da nicht zumindest ins Nachdenken kommt und ins Sprechen kommt, das, was du gesagt hast, dann habe ich wirklich die Scheuklappen auf.
Viel Erfolg mit dem Buch, Janis. Schön, dass du wieder da warst. Komm gerne mal wieder. Das müssten keine 4 Jahre wieder ins Land ziehen. Vielleicht sehen wir uns auch mal wieder in Bielefeld oder du kommst mal in den Norden. Würde mich freuen. Bis dahin, lass dir gut gehen. Bleib gesund und bis bald.
Du dir auch. Dankeschön, mein Lieber. Ciao, ciao.
Ciao.
Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Podcast-Folge mit Janis Johannmeier von den Trailblazers. Holt euch unbedingt sein neues Buch Propaganda for the Good und abonniert auch diesen Podcast hier. Und außerdem kann ich euch noch meinen Newsletter ans Herz legen, den Storyletter. Alle 14 Tage schreibe ich den und pack Hintergrundnews zu diesem Podcast mit rein. Außerdem große und auch manchmal kleine Hacks zum Thema Storytelling, also alles, was ich hier in den letzten 8 Jahren über gutes Storytelling gelernt habe, kriegt ihr in diesem Newsletter von mir serviert in eure Inbox. Also abonniert das Ganze mal, findet ihr in den Shownotes. Das war's von mir, bleibt gesund und bleibt connected.